Morgen zusammen. Ja, ich muss ganz am Anfang einmal ganz kurz was machen. Ich mache gerade so ein Tagebuch, deshalb ich würde gerne ein Selfie machen mit euch, wenn das für euch okay ist. Wenn ihr alle einmal mitguckt in die Kamera. So, danke. Puh, da gucken einige ein bisschen komisch. Na, muss ich nachher noch mal ein bisschen bearbeiten, das Bild. Ja, Selfies, das ist ja auch so eine Sache, ne, mit den Selfies, oder? Ich meine, nicht immer einfach, ein richtig gutes Selfie zu machen, oder? Ich habe im Urlaub jetzt die Tage ein Selfie gemacht, das ist ziemlich in die Hose gegangen. Ich wollte eigentlich wir waren auf so einem See in den Bergen, ich wollte diesen schönen See mit dem Berg und dem Wald da so schön fotografieren. Da dachte ich, ja, wenn ich das schon mal fotografiere, ne, sollen die Leute noch gleich sehen, ich war da, ich war wirklich da. Ne, und, aber irgendwie sieht man das nicht mehr so richtig gut. Ne? Man sieht eigentlich nur mich. Ne? Ja, das ist so mit den Selfies. Den Selfies ist sowieso manchmal schwer zu verstehen, warum Leute Selfies machen und wie viel sie machen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr solche Selfies schon mal gesehen habt. Leute, die sich richtig heftig in Gefahr bringen, um ein Bild zu machen. Um so ein Bild zu machen, wo alle total beeindruckt sind und sagen, hey, wie hast du dieses Bild gemacht? Ne? Im Urlaub habe ich das auch mehrmals gemerkt. Da standen wir so oft so irgendwie im Naturpark und wollten schöne Bilder machen und denkst du, wie nah gehst du denn jetzt ran an die Klippe? Ne? Was ist schon gefährlich? Und da muss man sich auch noch umdrehen, ne? Noch gefährlicher. Ja, es ist so eine Sache mit den Selfies. Ne? Ich habe so eine Statistik im Internet gesehen, wie viele Selfies die Leute machen. Ne? Vor allem, wie viele Selfies die jungen Leute so machen, ne? Hier und da. Das sind ganz schön viele. Ne? Da gab es so einen Kalkulator, was noch normal ist. Also wie viele Selfies sind noch normal? Ne? Und da hat er vorgeschlagen, okay, guck mal, wie viele Bilder sind auf deinem Handy drauf? Ja? Und dann guckst du, da gibt es wohl extra die Möglichkeit auch schon, dass Apple das direkt erkennt, was davon sind Selfies. Und dann guckst du, wie viele davon sind Selfies. Ja? Und dann sagt dir diese Webseite, was ist noch normal und was ist schon... Und da sagte die Webseite zum Beispiel, also wenn du jetzt 100 Bilder auf deinem Handy hast und das sind 10 Selfies, also jedes 10. Bild ist ein Selfie, ja, dann bist du total uneitel, uneigennützig, du bist echt super. Wenn von 10 Bildern 5 Bilder Selfies sind, dann musst du dich schon mal hinterfragen und denken, vielleicht bist du auch etwas selbstsüchtig. Selbstsüchtig, liebe Leute, das ist das Thema, über das ich mit euch heute nachdenken möchte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir gemeinsam die Bibel aufschlagt und wir zu dem Thema einmal eine Stelle aus Galater lesen. Galater 6, die Verse 7 und 8. 7 bis 9 genau genommen. Galater 6, die Verse 7 bis 9. Ich lese einmal vor. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Paulus verwendet hier ein Beispiel nimmt die Landwirtschaft als Beispiel. Ne? Und lasst uns mal diese Verse etwas genauer auseinandernehmen. Er sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das war damals ein ganz, ganz übliches Beispiel, ne? Mit Säen. Die Menschen waren noch viel näher an der Landwirtschaft dran und wenn ein Mensch etwas gesät hat, dann hat er das ja mit einem gewissen Grund getan. Ne? Weil er hatte anschließend eine Hoffnung, dass da auch was rauskommt. Ich habe mit meinem Vater zusammen im Gewächshaus Tomaten und Gurken gesät, Ja? Und ich hatte die große Hoffnung, dass da auch viele Tomaten und Gurken dabei rumkommen. Das heißt, wenn ein Mensch etwas sieht, dann verbindet er damit eine Hoffnung. Er macht das nicht ohne Grund. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was wir hier dabei im Blick haben sollten, dass es darum geht, dass ich auf etwas eine Hoffnung lege. Und hier spricht er von einem Boden. Ja, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, also den Boden, den ich auswähle, auf den ich sehe, in den setze ich meine Hoffnung. Ja? Wir haben zu Hause bei uns auf dem Grundstück hinten so eine Fläche, da hat der Vorbesitzer ganz viel Bauschutt reingeschmissen. Jede Menge. Er war Bauunternehmer, ne? Da liegt ganz viel Bauschutt. Da etwas zu sehen, da hätte ich jetzt nicht so die Hoffnung, muss ich sagen, weil das ist ja ein ganz blöder Boden, ne? So Steine. Ich meine, was soll aus Steinen und aus was da noch alles, Eisen und was da alles liegt, was soll da rauskommen? Also da habe ich echt wenig Hoffnung. Ne? In diesen Boden werde ich nichts pflanzen, nichts sehen. Vielleicht muss ich da erstmal einen neuen Boden drüber machen, dann kann ich es probieren. Aber in diesem Boden brauche ich nichts zu sehen. Ich habe keine Hoffnung. Ja? Das heißt, das ist ganz wichtig hier zu verstehen, bei diesem Vers, dass es darum geht, worauf setzen wir unsere Hoffnung? Und Paulus sagt, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Selbstsucht, was ist überhaupt Selbstsucht? Das ist irgendwie so ein Begriff, der sich eigentlich sogar selbst definiert, aber ich habe es trotzdem mal für euch mitgebracht, was denn Definition davon ist. Selbstsucht ist eine übertriebene Form der Selbstbezogenheit, bei der eine Person sich selbst ins Zentrum aller Überlegungen stellt. Eine treffende Beschreibung der Prioritäten eines selbstsüchtigen Menschen ist: Erst komme ich und dann komme ich. Also, und wenn wir von einer Sucht sprechen, ja, eine Sucht, wann ist etwas eine Sucht? In dem Moment, wo es mich bestimmt. Ja, wenn jemand drogensüchtig ist, dann bestimmen die Drogen dein Leben. Und das heißt, wenn eine Selbstsucht hier genutzt wird, dann beschreibt diese Sucht, die nutzt sozusagen, die beeinflusst dein Leben und die ist sozusagen der zentrale Bestandteil deines Lebens. Ne? Davon spricht er hier. Und Paulus stellt hier gegenüber auf der einen Seite die Selbstsucht für uns als Menschen, wo wir auf uns selbst fixiert sind, ja, wo wir uns selbst sozusagen die Hoffnung und auf uns selbst setzen, oder wir setzen die Hoffnung auf Gott. Im zweiten Teil: Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lass uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Ja, die Frage will ich mit euch heute nochmal genauer beleuchten. Worauf setzen wir eigentlich unsere Hoffnung? Ja, auf welchem Boden sähst du in deinem Leben? Auf welchem Boden sähe ich in meinem Leben? Wo habe ich Hoffnung, dass da Früchte rauskommen? Zur Selbstsucht haben wir übrigens noch einige weitere Verse in der Bibel, die ich gerne mit euch durchlesen möchte. Auch gerade, was die Konsequenzen, die Folgen von Selbstsucht sind. In Jakobus 3, Vers 16 lesen wir: Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Also das heißt, Selbstsucht hat nicht nur Konsequenzen für dich selbst, sondern auch für die Leute um dich herum. Ja, das ist ganz wichtig. Es sorgt für Unfrieden. Da, wo Menschen selbstsüchtig sind, ich glaube, das ist auch nichts Neues, aber ich wollte es trotzdem nochmal so bewusst sein, dass die Bibel das auch ganz klar sagt: Die Selbstsucht des Einzelnen sorgt für Unfrieden untereinander. Hier in der Gemeinde, in der Familie, wo wir auch in Beziehungen sind. Und Selbstsucht hat auch Folgen. Wir lesen in Römer 2, Vers 8: Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Das ist schon meine Aussage, oder? Da sagt Paulus, er wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Ich glaube, Paulus nutzt hier so auch so heftige Worte, weil er eben diese selbstsüchtige Gesinnung in der Gemeinde sieht und sieht, wie einfach einzelne Leute den anderen in der Gemeinde schaden. Ja? Und deshalb verurteilt er das so hart und sagt, hey, diese selbstsüchtige Gesinnung in der Gemeinde kann wirklich heftige Auswirkungen haben. Und es gibt auch viele Beispiele übrigens für selbstsüchtiges Verhalten in der Bibel. Ein ganz einfaches lesen wir in Markus 9, Vers 33, 34. Da sind die Jünger unterwegs und sie kamen nach Kapernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und sie schwiegen. Sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Wer wie wichtig ist, ne? Wer in welcher Rangfolge ist. Und sie wussten ganz genau, das war ziemlich selbstsüchtig. Und warum wussten sie das? Weil sie nicht drüber sprechen wollten. Ja, gutes Beispiel, ganz einfaches, kleines, aber ein super einfaches, gutes Beispiel. Ein weiteres Beispiel lesen wir in Matthäus 20. Ein bisschen komplizierterer Fall, aber auch ein klassischer Fall von Selbstsucht. Da kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte ihn um etwas bitten. Was möchtest du? Fragte er. Sie antwortete ihm, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen, der eine an der rechten Seite und der andere an deiner linken Seite. Bietet diese Frau Jesus und sagt, ey, kannst du bitte meine Söhne rechts und links neben dir sitzen lassen? Und die Jünger, die hören das und sagen, ey, was? Wie kann man so dreist sein? Wie kann man so nur auf sich selbst ausgerichtet sein, für sich und seine eigenen Söhne, dass man für die direkt die beiden besten Plätze reservieren will? Auch ein klassischer Fall von Selbstsucht, liebe Leute. Manchmal kommt das auch ein bisschen verdeckt. Ne? Ich schiebe meine Söhne vor. Und Selbstsucht ist unsere Natur. Selbstsucht ist nichts, wofür wir uns entscheiden. Selbstsucht ist nichts, was sich in uns entwickeln muss. Selbstsucht ist tief in uns drin. Paulus beschreibt das in Galater 5, Vers 17 sehr, sehr gut. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Selbstsucht ist nichts, wofür wir uns entscheiden müssen und sagen, hey, heute bin ich mal selbstsüchtig. Das kann ich machen, dann wird es noch so schlimmer. Aber ne, dass wir auf uns selbst achten, da müssen wir uns nicht zu entscheiden, das steckt tief in uns drin. Das sagt uns übrigens auch die Wissenschaft. Die Wissenschaft, ne, die sagt, was sind eigentlich so wirklich unsere Bedürfnisse? Und da gibt es die, ein bisschen schlecht zu lesen hier gerade, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ne, das ist wirklich die anerkannte psychologische Sicht darauf, was uns Menschen antreibt. Was ist tief in uns drin? Und die sagt, wir haben Grundbedürfnisse, ne, ganz unten. Ne, das ist sowas wie, dass wir gesund sind, dass wir essen, trinken, schlafen. So die ganz, ganz absoluten Grundbedürfnisse, die sind ganz unten. Wenn die nicht erfüllt sind, interessiert uns alles, was da drüber ist, überhaupt nicht. Ja? Ich hatte die letzte Woche Zahnschmerzen. Da war mir das da alles drüber, alle anderen Bedürfnisse hatte ich nicht. Ich wollte nur eins, ich wollte keine Zahnschmerzen mehr. Ja? Wir haben Grundbedürfnisse. Und diese Grundbedürfnisse, die müssen erfüllt sein. Sonst interessiert uns nichts. Darüber, sagt diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, gibt es die Sicherheitsbedürfnisse, also sowas wie berufliche Sicherheit, Wohnen, materielle Dinge, dass wir abgesichert sind. Darüber die sozialen Bedürfnisse, dass wir Freunde haben, dass wir Menschen haben, zu denen, ja, mit denen wir zusammen sind, dass wir zu einer Gruppe dazugehören. Und darüber kommt dann die Wertschätzung, ja? Dass ich sozusagen gelte, dass ich irgendwie erfolgreich bin, dass andere mich bestätigen. Und ganz oben drüber kommt dann die Selbstverwirklichung. Das ist die Maslow'sche Pyramide, die beschreibt, was uns eigentlich antreibt. Und je nachdem, was wir alles gerade haben, von den Dingen ist das Nächste das, was wir wollen, um glücklich zu sein. Ja? Es gibt nur ein Problem. Das sagt auch der Maslow selbst. das mit der Selbstverwirklichung ganz oben ist ein bisschen schwierig. Das ist sehr individuell und, wie hat er es gesagt, ist eher ein theoretisches Konstrukt. Ja, da wirklich Glück zu finden und wirklich sich zu verwirklichen, ist eine komplizierte Sache. Und es kommt natürlich auch erst dann wirklich in unseren Hauptaugenmerk, was uns sozusagen antreibt, wenn wir die Sachen darunter schon haben. Ne? Und wenn das darunter nicht der Fall ist, ist das ja noch gar nicht dran. Aber diese Selbstverwirklichung, die liegt nach meiner Meinung ganz nah an dem Thema Selbstsucht dran, oder? Allein schon vom Begriff. Das passt auch ganz gut, wenn wir uns mal eine Definition von Selbstverwirklichung angucken, die der Oscar Wilde rausgegeben hat. Der hat gesagt, Selbstverwirklichung bedeutet in der Alltagssprache die möglichst weitgehende Realisierung der eigenen Ziele, Sehnsüchte und Wünsche mit dem übergeordneten Ziel, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen. Also da können wir doch jetzt auch Selbstsucht dran schreiben, oder? Das ist eigentlich dasselbe. Ne? Das heißt, die Wissenschaft sagt uns heute, und ich glaube auch, dass das in der Gesellschaft mittlerweile echt überall so gelebt wird, hey, du solltest selbstsüchtig sein. Du solltest selbstsüchtig sein, du solltest versuchen, dich selbst zu verwirklichen. Individualismus ist auch gerne ein Begriff, der da verwendet wird. Und diese Selbstverwirklichung ist das, was viele Menschen suchen und versuchen. Und sie suchen ihr Glück. Die setzen ihre Hoffnung da drin, dass sie sagen, ich muss erstmal richtig genau rausfinden, was genau will ich eigentlich? Und wenn ich das weiß, dann muss ich versuchen, das zu bekommen. Und dann werde ich glücklich sein. Das ist die Formel. Ja? Das ist die Formel von Selbstsucht. Und ich möchte uns heute fragen, ist das auch unsere Hoffnung? Ist das auch unsere Hoffnung? Hoffen wir auch darauf, dass wir die Dinge, die wir uns so sehr wünschen, dass wir die bekommen und dann werden wir glücklich sein? Und was sagt die Bibel eigentlich dazu? Was sagt die Bibel dazu? Da gibt es viele Verse. Einen können wir in Matthäus 20 lesen. Matthäus 20, die Verse 26 bis 28. Da geht es ja darum, die Stelle hatte ich vorher schon gelesen, es geht um die Frau von Zebedäus, die darum bittet, dass ihre Söhne da irgendwie neben Jesus im Himmelreich sitzen dürfen. Und er sagt, hey, das solltet ihr euch nicht wünschen. Und er sagt, bei euch soll das nicht so sein. Ihr solltet nicht so eigensinnig sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, der sollte den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus sagt eben, genau diese Dinge, die ihr auf euch selbst bezieht, das Glück, was ihr in euch selbst sucht, die Hoffnung, die ihr in euch selbst setzt, das solltet ihr hinter euch lassen, sondern ihr solltet schauen, wie ihr anderen dienen könnt. Von euch selbst weggucken, da ist die Hoffnung. Jesus hat es vorgemacht. Jesus war echt ein Vorbild in dem. Paulus beschreibt das so in Epheser 5, Vers 2. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Und ja, wie sieht das ganz praktisch aus? Wie sah das bei Jesus ganz praktisch aus? Es gibt in Matthäus 14 eine Stelle, die das wirklich gut beschreibt. Matthäus 14, die Verse 13 und 14. Bevor ich das vorlese, möchte ich euch nochmal die Geschichte erzählen, die davor passiert ist. Und davor ist Folgendes passiert. Johannes der Täufer wurde von Herodes gefangen genommen und er wurde umgebracht. Und Jesus erfährt, dass Johannes der Täufer gestorben ist. Und das nimmt Jesus heftig mit. Ja? Und Jesus sagt, hey, ich brauche jetzt mal Zeit für mich und er sucht einfach die Ruhe und er versucht von der Volksmenge wegzukommen und irgendwo einen Ort zu finden, wo er für sich sein kann und beten kann. Ja? Und das, was wir jetzt lesen, ist dann die Situation, die danach kommt. Matthäus 14, die Verse 13 und 14. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Ja? Also als er das hörte, dass Johannes gestorben ist. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und erheilte die Kranken. Jesus geht dreckig, richtig dreckig. Ja, Johannes ist tot und das nimmt ihn richtig mit. Und er versucht wirklich jetzt etwas Ruhe zu finden und er merkt aber, hey, die Menschen kommen ihm hinterher. Und ihn ergreift dieses Mitgefühl und er heilt die Kranken, er kümmert sich um die Leute, er ist weiter für sie da, danach geht es nochmal um die Speisung der 5000 und so weiter. Jesus stellt also seine eigenen Bedürfnisse zurück, um den Menschen zu dienen. Und das Beispiel, was die Bibel auch noch verwendet, ist, dass sie sagt, hey, Selbstsucht könnte man auch als Überheblichkeit beschreiben. Philipper 2 lesen wir, Vers 3, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Die Bedürfnisse der anderen, ne, so wie Jesus das gemacht hat, höher zu gewichten als seine eigenen. Das ist das, wozu Paulus uns hier herausfordert. Und Jesus war wirklich derjenige, der das so dermaßen vorgemacht hat. Und Viktor, du hast das heute schon wirklich super beschrieben, in Philipper 2, die Verse. Du hast das schon vorgelesen, ich möchte es trotzdem nochmal tun. Philipper 2 ist Vers 5. Jesus wurde wirklich zum Sklaven. Nehmt euch Jesus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren, war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Liebe Leute, das ist das, was Jesus vorgemacht hat. Der hat diese Bedürfnispyramide auf den Kopf gestellt. Der hat das alles hinter sich gelassen und hat sich bewusst für einen Downgrade entschieden. Hat sich bewusst dafür entschieden, auf das alles zu verzichten. Und dazu, ja, ehrlich gesagt fehlen mir oft die Worte, das richtig zu beschreiben. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns das immer und immer wieder vor Augen führen, dass Jesus wirklich zum Sklaven wurde, zu unserem Sklaven. Er hat uns gedient. Und Paulus fordert uns heraus und sagt, hey, nehmt Jesus zum Vorbild. Eure eigenen Bedürfnisse, eure eigenen Ansprüche, alles das, was in eurer Natur drin ist, hinter sich zu lassen und so wie Jesus eben nicht daran selbstsüchtig festzuhalten dran. Ich glaube, gerade in der Gemeinde ist das etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir es schaffen, unsere eigenen Sichten auf Dinge, unsere Erkenntnisse, aber auch ja, unsere eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und für andere in der Gemeinde da zu sein. Das ist das Prinzip, wozu wir herausgefordert sind in der Gemeinde und ich möchte euch daran erinnern, dass wir das tun. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Ich glaube, auf das Level werden wir nie kommen, oder? Aber wir können uns ihn zum Vorbild nehmen. Die Bibel fordert uns heraus und sagt, hey, wir sollen den Nächsten lieben. Das passt auch dazu. Das zweite Gebot ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt kein anderes Gebot größer als dieses. Steht ja nicht, du sollst nur den Nächsten lieben und nicht dich selbst. Ne? Hier steht, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Weil wir natürlich weiterhin in unserer ganz natürlichen Natur sind und weiterhin unsere eigene, ja, uns selbst auch weiter sehen. Und ich glaube, dass wir uns dafür auch immer wieder neu entscheiden müssen. Ich glaube, dass Selbstsucht in jedem Menschen wirklich immer und überall total, ja, die ist da, da muss man nichts für tun. Ich möchte gerne ein Beispiel mit euch durchgehen. Wir waren vor ein paar Tagen unterwegs in den Urlaub und waren unterwegs zum Flughafen. Ja, stellt euch jetzt mal alle vor, ihr seid unterwegs zum Flughafen und ihr wollt wegfliegen. Und ihr habt Puffer eingeplant, dass ihr noch Zeit habt, damit ihr noch bis zum Flugzeug kommt. Und plötzlich seid ihr in einem Stau. Ihr steht in einem Stau. Woran denkt ihr? Was treibt euch um? Was treibt euch um, wenn ihr in diesem Stau steht? Als allererstes. Ich gebe euch zwei Optionen. A, ihr denkt daran, wie komme ich aus diesem Stau raus? Ich verpasse meinen Flieger. Was kann ich jetzt machen? Muss ich jetzt hier auf den Seitenstreifen fahren? Oder wird es sich hier gleich auflösen? Ihr nehmt euer Navi zur Hand und guckt, gibt es irgendwie Alternativstrecken? Wie lange ist der Stau? Was muss ich jetzt hier tun? Ihr wollt zum Flugzeug, oder? Oder sitzt ihr da und denkt, oh Mann, ich muss jetzt die Rettungsgasse frei machen. Ich muss unbedingt ganz zur Seite fahren. Kommt der jetzt auch wirklich durch, der Krankenwagen? Und wie viele Verletzte gibt es denn da vorne bei dem Unfall wohl? Und kümmert sich schon jemand um die? Was treibt euch an? Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe erst an A gedacht und dann nochmal an A. Und dann nochmal an A. Liebe Leute, Selbstsucht ist in uns drin, da müssen wir uns nicht für entscheiden. Wir werden uns immer genug selbst lieben. Da fehlt nichts für. Den anderen zu lieben. Und den anderen wie uns selbst zu lieben, da ist, glaube ich, die Herausforderung. Und ich glaube, das Thema Selbstsucht ist auch so aktuell wie nie. Ich glaube, es ist noch nie so relevant gewesen. Das sagt jedenfalls auch Paulus. Er schreibt an den Timotheus, richtig. An den Timotheus schreibt er, ich meine, sagen wir uns im Klaren darüber, dass er diesen Brief ja als einen persönlichen Brief an ihn geschrieben hat, ne, und nie daran gedacht hat, dass das irgendwie 2000 Jahre später irgendwo im tiefsten Germanien in einer Gemeinde vorgelesen wird. Genau, 2. Timotheus 3, 1 bis 2. Seid ihr auch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit wird? Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihre Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Hier haben wir wieder das mit der Selbstsucht, ne? Und er sagt, in der letzten Zeit wird es noch umso schlimmer sein. Und was sagt ihr? Hatte Paulus recht? Ist das heute umso schlimmer? Ich glaube ja. Ich glaube, unsere Gesellschaft fordert uns geradezu da heraus, zu sagen, ey, du musst dich mal selbst verwirklichen. Jeder guckt mal auf sich, guckt mal, dass er sein Ding durchkriegt. Dann haben wir alle das richtig gemacht. Ich habe auch ein paar Beispiele für euch mitgebracht. Ich mag ja Zahlen, ne? Für mich sind Zahlen immer wichtig. Für manche nicht, aber für mich immer wichtig. Ja, mit Zahlen verstehe ich Sachen. Ne? Ein Beispiel hier links. Wenn wir gucken, wie viel Personen in einem Privathaushalt leben, da waren 1950 nur 19% der Personen in einem Privathaushalt, wo sie allein gelebt haben. Ja, 19% der Leute haben für sich gelebt. Heute, 2022, sind es 41%. 41% aller Deutschen leben für sich. Warum tun sie das? Naja, alleine kann man es ganz gut aushalten. Ne? Widerspricht einem keiner, ist man selber Chef über die Fernbedienung. Ne? Ich glaube schon, dass es auch selbst gewählt ist. Und diese Zahl steigt übrigens immer weiter. Anderes gutes Beispiel sind die Tattoos. Man kann ja trefflich darüber streiten, ob ein Tattoo was Gutes oder Schlechtes ist. Ja? Aber mittlerweile haben 36% aller Deutschen ein Tattoo. Und warum machen sie das? Warum haben sie ein Tattoo? Es soll ihre Persönlichkeit unterstreichen. Sie finden es schön. Ja, das haben die ein Tattoo. Warum erwähne ich das hier? Naja, früher hatten die Leute auch Tattoos. Aber sie hatten alle dieselben. Ja? Man hat ein Tattoo gemacht für seine Gang, zu der man gehörte, oder zu dem Mannschaft oder was auch immer. Heute ist jedes Tattoo individuell. Dein eigenes Tattoo. Du wirst dadurch in deiner Persönlichkeit unterstrichen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz heftiger Ausdruck heute davon ist, dass Menschen sich so darstellen, sagen, hey, hier ist mein Tattoo, guck mal, das bin ich. Junge Erwachsene, die kürzlich für eine Untersuchung befragt wurden, verbringen im Schnitt täglich 7 Minuten damit, Selfies von sich aufzunehmen. 7 Minuten am Tag. Etwa doppelt so viel Zeit wie mit täglichem Zähneputzen. Okay. Und das Letzte, das wirklich eine sehr, sehr interessante Entwicklung, es gibt die Sologamie als neuen Familienstand. Was ist Sologamie? Jemand, der sich selbst heiratet. Ja, er sagt, ich bin mit mir selbst genug, ich brauche keinen anderen. Ich und mir selber, ich habe eine Beziehung zu mir selbst. Ich brauche niemanden heiraten, ich habe mich selbst. Das sind alles so Entwicklungen und Trends in dieser Zeit heute, die dem auf das einzahlen, dass, dass man sich ja, selbst lieben soll, dass man selbst auf sich schaut und dass man am Ende diese Selbstsucht im Mittelpunkt hat. Ich möchte dich heute fragen, auf welchem Boden siehst du? Auf welchem Boden siehst du? Wo legst du deine Hoffnung rein? Wo legst du, wo hoffst du etwas zu ernten? Galater 6, die Verse 7 bis 8 möchte ich uns nochmal vorlesen. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seine Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Und was ist gut und richtig? Das lesen wir im Vers 10, den habe ich mal noch dazu gepackt. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Das wünsche ich uns, dass wir die Hoffnung auf den richtigen Boden setzen und die Saat auf den richtigen Boden werfen. Dass Gottes Geist der Boden ist, auf den wir säen, von dem wir uns etwas versprechen und erhoffen. Und wir lesen hier oben noch, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was ist eigentlich damit gemeint? Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Ich glaube, damit ist gemeint, dass er sagt, hey, Gott sieht unser Herz. Ganz oft, geht es jedenfalls mir, tun wir so, als wenn wir etwas für andere tun möchten, aber eigentlich ist doch unsere Selbstsucht dahinter. Eigentlich versprechen wir uns davon etwas. Ja? Ich tue etwas für ihn und er wird dann was für mich tun. Liebe Leute, das ist nicht auf Gottes Geist sehen. Das ist auf unsere eigene Selbstsucht sehen, weil wir uns davon was versprechen. Ich wünsche uns, dass wir auf den Boden von Gottes Geist sehen und dass wir das als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Und wie sieht das ganz praktisch aus? Vers 10, solange wir also noch die Gelegenheit dazu haben, sollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Amen.